Noch nie habe ich so viele Hände, Hälse, Gesichter und Hintern an einem Tag gewaschen wie jetzt. Und noch nie hat man so oft Wetterbericht gehört. Und noch nie war er so kriminell. Sind einem dann doch die Kinder entwischt, denn den ganzen Tag kann man sie nicht in Quarantäne halten, immerfort das Rufen. Nicht in den Sand, nicht an den Baum, nicht die Blüten anfassen, nicht Wasser trinken aus den Pfützen, nicht den Daumen in den Mund stecken. Aber sie rollen sich überall herum, der Sand hat keine andere Farbe, die Blätter schneiden nicht und die Erde ist immer noch zum Aufbuddeln gut und in einer Tour die frechdreisten Fragen, Mama, ist Krieg oder sowas? Die großen Jungs aus der Nachbarschaft laufen herum, aufgeplustert wie Hähne, ganz gierig nach was Echtem, nach Krach und Gestank, nach Schießen und Abmurksen. Dann wieder 40 Fingerchen gewaschen, 4 Hintern geduscht, 4 Rücken geschrubbt und sich Haare gerubbelt und immer das Rufen. Nein, nein, nicht in den Mund, das ist Etschbebä, nein, das macht Bauchschmerzen, nein, nicht die Blüten lutschen, pfui, das ist kein Zucker. Und wieder das Plärren und Flennen. Ja, die haben noch nicht den wahnwitzigen Kopf von Erwachsenen. Den will nicht in die Birne, dass ihnen das Licht, das sie abends früher löschen müssen, als Gevatter tot erscheint. Während ich meinen Morgeneinsatz habe, Schuhe und Schirme aus dem Flur zum Waschen ins Badezimmer, murrt der Mann die Treppen herunter, ist beleidigt, weil nicht alles seinen geordneten Gang geht, trinkt gleich drauf den Kaffee am gedeckten Tisch, grast die Morgenzeitung ab nach neuen Katastrophen und macht sich schnell aus dem Staub, wünscht einen guten Tag auch und besteigt das Auto. Dann lieber ins Hochhaus zur Arbeit, da geht alles so weiter wie immer. Ach ja, mein Mann. Erst war er noch aufs Menschlichste bestürzt, aber schon nach ein paar Tagen hatte er sein Gemüt voll im Griff. Nun ist er wieder eisern, weiß, dass Mütter übertrieben ängstlich sind. Denen muss man nur ganz sachlich erklären, wie Blei schmelzen kann. Ich sag's Ihnen, Tränentau ist das Leben der Frau im Krieg und im Frieden nicht verschieden. Kaum ist der Mann aus dem Haus, gleich der Einsatz nach draußen. Noch nicht mit Gummikleidung und Mundschutz, aber mit eingekniffener Nase und huschiger Haltung. Im Flug ins Kaufhaus und zum Supermarkt, flink rein und den Einkaufswagen weggeschnappt, blind zugegriffen nach altem Spinat, altem Fleisch und Käse, dann schnell laden auf und laden ab nach Milchpulver, sich in die Schlange gestellt wie nach dem Krieg, nur ganz verlogen geduldig. Aber man lernt schnell, das noch essbare Zeug den anderen vor der Nase wegzuschnappen, mit einem freundlichen Lächeln zwar, denn es ist nicht ganz Katastrophe und Krieg, doch alle sind zum Hamstern aus dem Häuschen. Und die Wagen sind voller Büchsen, die sonst scheel im Regal übersehen werden. Und sicherheitshalber gleich im Eilflug in die Reformhäuser, wo Gesundheit viel Geld gekostet hat. Egal jetzt, aber siehe da, leer gefegt. Nur heimlich hinterm Ladentisch wird das Milchpulver sackweise bestellt. Mit scheuem Blick verschwören sich die Frauen untereinander. Alles ist noch ungewohnt und es ist ja auch kein richtiger Krieg und der Mann ist noch im Haus. Aber für die Kinder tut man's und für noch verstrahltere Zeiten. Jawohl, und ohne Panik heim ins Haus und wieder die vielen Hintern waschen, 40 Fingerchen abseifen, Hälse und Haare rubbeln und schrubben, während der gute Mann schon unter der Lampe sitzt und den Abend angähnt. Nur leise ganz nebenbei die Frage vertan, kann ich was helfen? Aber nichts wie sitzen geblieben und die Antwort weggewischt. Später lieber horizontal auf dem Sofa, denn in diesem Krieg ist kein Gewehr zu tragen, das ist mächtig langweilig. Dafür erklärt er mir liegend, wie das berstende Kraftwerk zu bändigen ist, dass nichts so heiß gegessen wird wie gekocht. Dabei greift er mir überall hin, da wo nichts zu arbeiten ist. Inzwischen plärren und zetern die Kinder ein Stockwerk höher, fleddern das Bettzeug auseinander und ich darf immer noch keine Panik haben. Ja, lesen Sie diesen Brief in Ihrer Sendereihe vor, damit wir Frauen eine Arbeitsgemeinschaft gründen können für die Aufräumarbeiten nach dem Frieden. Hochachtungsvoll, Lisa M. An Herrn Dr. Zorge, Studio 9. Sehr verehrter Herr Dr. Zorge, ich kann Ihnen kaum sagen, wie erleichtert ich bin, dass Sie uns in Ihr Tonstudio einladen, damit wir unser leidiges Wohnproblem in einer Runde mit unvoreingenommenen Fachleuten zur Sprache bringen können. Sie können vergewissert sein, dass ich mich vor Ihnen nicht schönen oder gar die anderen beiden Parteien bevormunden möchte, mit denen wir uns, im Moment muss ich sagen, leider das Haus teilen, sondern ich fühle mich geradezu aufgerufen, in den unappetitlichen Streit schon vorher ein klein wenig Objektivität hineinzubringen. Nun, hinterher ist man immer klüger, aber in unserer Familie war es seit jeher Tradition, vorurteilslos zu leben und nicht auf Bildung und Rang zu achten. Sie sehen aber eben doch, dass es letztlich unüberwindbare Schranken gibt, die mit purer Menschlichkeit nicht aufgehoben werden. Sie wissen ja schon durch das freundliche Telefonat, Klammer auf, am 10. des Monats, Klammer zu, bei dem ich Gelegenheit hatte, Ihre Integrität aufs Beste bestätigt zu bekommen, dass ich hier am Gymnasium Lehrerin bin, also von mir gewiss sagen kann, mit Menschenführung einige Erfahrung zu besitzen. Umso trauriger ist das Ganze, denn durch die Zerreißprobe haben sich nun endgültig die Bildungsunterschiede als überaus gravierend herausgestellt. Das sage ich ohne jedes Vorurteil und ohne jede Beschuldigung. Sehen Sie, Gesundheit an Geist und Körper war, solange ich denken kann, immer mein Motto und ein oberstes Gebot. Erst eine gewisse Askese macht aus dem Material zum Menschen einen mündigen Mitbürger und ermöglicht eine aufwärtsstrebende und sinnbildende Gemeinschaft. Wie sagt doch schon Freud, arbeiten und lieben. Ja, ich kann sagen, danach habe ich gelebt und stets versucht, meine ganze Familie dahingehend günstig zu beeinflussen. Eine stetige, hervorragende Arbeit an der eigenen Trägheit und der leidigen Neigung einer geistigen und moralischen Verflachung zu erliegen, verlangt einem alle Kräfte ab, die zur Verfügung stehen. Und immer wieder versuche ich, darauf hinzuwirken, dass Moral nicht von außen kommt, sondern sich gleichsam wie ein Ausstrahlungsring um die Persönlichkeit von innen nach Außenwirkung verschafft, und zwar die beste. Schon früh haben wir begriffen, mein Mann und meine beiden Kinder, dass seelisch-geistige Gesundheit durch das Denken, den Magen, ja die ganze Lebenshaltung geht. Umso scheußlicher und unwürdiger das Ganze, das sich hier im Haus abspielt, gewiss am wenigsten durch unsere Schuld, glauben Sie mir das. Frank, frei und mutig haben wir uns als drei mündige, eigenständige Familien zusammengeschlossen, um uns ein Haus mitten in der Stadt leisten und kaufen zu können. Und in nächtelangen Gesprächen haben wir eine in der Tat gerechte Verteilung der Wohn- und Lebensräume vorgenommen. All das geschah schon wirklich salomonisch, sicherlich auch durch das ruhige und erfahrene Einwirken meiner Person, ohne mich besonders hervorheben zu wollen. Eines war stets Zentrum unserer lockeren, großzügigen Gemeinschaft, die Küche, und vorrangig die Gesundheit, welche dort Regie zu führen hat. Erlauben Sie, es war für mich schlicht immer bis in den feinsten Nerv spürbar, dass ich beinahe alles wohlwollend übersehen kann, nicht aber die Verlotterung der Gesundheitsquelle schlechthin, die Ernährung, die Gewohnheiten von Speis und Trank und die damit obligatorisch einhergehende Gesundheitsvorbeuge durch homöopathische medizinische Unterstützung. Wir haben uns von Anfang an geeinigt, dass wir uns allen dieses Opfer abverlangen, den Urgrund gesund zu erhalten und keinen Preis zu scheuen. Wahrlich nicht zu viel verlangt, kommt es doch allen und allem zugute. Auch da erzielten wir, dank des langblütigen Einwirkens meines Mannes und von mir, ein praktikables Rezept und damit die Gewissheit, dass sich Krankheiten wie Schnupfen, Grippe, Husten, Fieber und andere abstoßende Ausfälle nicht ungehemmt in die zusammenlebenden Familien ausbreiten können. Denn eines ist sicher, sage mir, wie gesund du bist, und ich sage dir, wer du bist. Ein Wahlspruch, der so gelebt kein Qualspruch wird, Scherz beiseite. Nun, wir kamen überein, dass nur zu bestimmten Zeiten im ganzen Haus gelüftet wird, um die Zufuhr von unnötig ungesunder Luft in Maßen zu halten. Wir kamen in aller Freundschaft überein, dass die Haustür nicht zum Offenstehen erfunden worden ist. Wir kamen weiter überein, dass Müll und alle Abfälle, die in Fäulnis übergehen können, täglich beiseite geschafft werden. Wir kamen dann letztlich übereinstimmend zu dem Entschluss, dass jede Partei der Einsehbarkeit und Vorbeugungskontrolle wegen D-Mark 50 im Monat zur Verfügung stellt, um gesundheitsstärkende Säfte, Tabletten und Kräuter zu gewährleisten, die von allen täglich und pünktlich eingenommen zu werden haben. Das Resultat zeugte von der Sinnfälligkeit. In 3 Jahren kam es zu keinem Infekt bei keiner der Personen im ganzen Haus. Sie können wirklich vergewissert sein, ansonsten konnte jeder tun und lassen, was er nur wollte. Denn Großzügigkeit und Gelassenheit sind Voraussetzung einer unverkrampften und damit gesunden Gemeinschaft. Allerdings, Notzeiten wie diese offenbaren eben doch nicht nur die Gesundheit, sondern auch den Geist. Und gab es bis dahin mitunter auch vorher Widerstand gegen die bindenden Riten im Haus, so kommt es jetzt zu den unschönsten Entgleisungen, die den Unwillen und die Unfähigkeit zur geistigen Bildung bestätigen. Einfache Leute, das weiß ich sehr wohl, sind nicht gleich Barbaren, und Kleinbürger sind sehr wohl durch gute Vorbilder zumeist entwicklungsfähig. Allerdings, wir haben alle Hoffnungen begraben müssen, und wie ich Ihnen ja schon am Telefon, Klammer auf, 10. des Monats, Klammer zu, mitteilen musste, kam es zu primitivsten Ausfällen und unerträglichen Ausblendungen in Ton, Haltung, Gefühl und Gemeinschaftspflege. Ich trage nicht gern Schmutz weiter, doch es sind jetzt Ausbrüche Usus, die sich auch mit der größten Liebe, dem größten Verständnis für Klassenunterschiede nicht mehr hinnehmen lassen. Es wird seitdem so wenig auf geistige gemeinschaftliche Pflege geachtet, dass es möglich wird, sich gegenseitig mit Drecksau, Hirnqualle, Gesundheitsapostel und Grüngartenziege zu bepöbeln. Und was noch unmitteilbarer ist, es kam und kommt zu Handgreiflichkeiten, die nichts an ihre geleitete Emotion und abstoßender Gewalt messen lassen. Und wenn man bedenkt, dass sich diese scheußliche Zuspitzung im Haus an dem grässlichen Reaktorunfall entzündet hat, sehen Sie, auch da beweist sich erneut und aufs Eklatanteste Lebensbesinnung und damit Lebensvorausschau. Denn was hat sich schon groß geändert, als dass die Meidung aller äußeren Einflüsse sich als noch wichtiger erwiesen hat und die selbstsorgende Gesundheitserhaltung den größten Einsatz abverlangt? Nun, schon seit langem vertrauten wir weniger der angeblich gesunden Luft, der anheimelnden, seelisch ausgleichenden Natur, als eben dem Weißdornsaft, dem Tausendgüldenkraut, dem Salbeitee, den Brennnesseln, den Melisseextrakten, den Hefeflocken, der Kieselerde und Goldrute, dem entkrampfenden Frauenmantel und Hopfen, dem Gänsefingerkraut und nicht zu vergessen der anregenden, erhellenden Wirkung von Rosmarintee und immer wieder Kamille, Kamille in allen Darreichungsformen. Begreifen Sie? Gesundheit ist auch Wissen. Daran scheitert meines Erachtens zum großen Teil alle Lebensplanung. Aber wem sage ich das? Schon lange vor dem Atomunglück führten wir eine geschmackvolle Mull-Atemhilfe mit Pfefferminzlamellen ein, die gern getragen wurde, um den ungesunden Einwirkungen von draußen nicht schutzlos zu erliegen. Nun sieht man ja beispielhaft, wie wichtig die Einübung in die Vorbeugung war. Uns hat es deswegen selbstredend nicht entwaffnend getroffen, und selbstverständlich mussten aber die übrigen im Haus, die meine Vorkehrungen als lästige Pflicht ahndeten, es wie einen Schock am eigenen Leib erfahren. Klammer auf. Ich schreibe das einzig und allein so ausführlich, damit Sie bereits ein wenig im Bilde sind, um dann umso unparteiischer in der Öffentlichkeit Ihres schweren Amtes walten zu können. Klammer zu. Ab diesem Tag wurden das Gesundheitsstabilisierungsprogramm und die Vorbeuge systematisch boykottiert, schlimmer noch. Die Tabletten, Säfte und Kräuter wurden beiseite geschafft und der tumbe Rest der Gemeinschaft wehrte sich im Proletenton gegen jegliche Körperbewusstheit, brüllte sogar heraus, dass das viele Geld, Klammer auf, ich bitte Sie, Klammer zu, unnütz an den Körper verfüttert worden sei. Ich brauche Ihnen sicher nicht zu sagen, dass ich diese Vergiftung hier im Hause beinahe ebenso schlimm und abstoßend empfinde wie die da draußen, für die wir schließlich nichts können. Lieber Herr Zeuge, der Punkt, an dem sich nun alle Geister scheiden, ist der, dass wir uns entschieden haben, nicht nur unser Vorbeugeprogramm zu intensivieren, sondern jetzt auch folgerichtig einen Bunker in Angriff nehmen wollen und müssen, der logischerweise aller inneren Vorsorge den äußeren Schutz und Mantel bietet. Natürlich kostet das weitere Opfer, aber wir haben es gesehen, eines frühen Tages lebensrettend in Beweis treten könnten. Schlicht, wir haben vorgeschlagen, zusätzlich zu dem Körperprogramm das Raumprogramm einzuführen und gehen von einer monatlichen Mehrsumme pro Partei von D-Mark 100 aus, sodass wir als Erste in unserer Straße Bunkervorbild sein würden. Die Vereitelung dieser schon beinahe Bürgerpflichtsaktion kennt keine Grenzen. Und hier herrscht ein Ton wie auf dem Kasernenhof. Und die Ungesundheit hat in der ungesundesten Zeit ungehindert Zugang in unser Heim. Denn die Fenster werden obstinat aufgerissen, die Haustür kennt nur noch Fußtritte und in der Küche schwert der Abfall vor sich hin. Es sind in der Tat schwere Zeiten. Damit Sie nicht nur halb informiert sind, möchte ich Ihnen nun auch noch den letzten Verhandlungsstand, Klammer auf, ein Skandal wird offenbar, Klammer zu, unterbreiten. Wir, also das Erdgeschoss, übernehmen den größten Batzen am Bunkeranteil, D-Mark 150 im Monat. Die anderen Parteien verpflichten sich, das Körperprogramm unverzüglich und in voller Wirkung wieder aufzunehmen und für das Bunkerprogramm mindestens D-Mark 50 bereitzustellen, wobei sich die Rate im Verhältnis zur zunehmenden Luftverschmutzung steigert. Ein Berechnungsschlüssel müsste gefunden werden, wenn man nur ein klein wenig logisch vorgeht, denke ich. War jede geistige Verständigung immer schon mehr aufs Skutieren angewiesen, so ist jetzt jede Äußerung bar jeder Beschreibbarkeit und das Bunkerprogramm wird so verdrängt, wie es in unserer Gesellschaft leider üblich geworden ist. Natürlich brauche ich nicht zu betonen, dass wir unseren oberen Raum, also die Wohnung, selbst im Notfall nicht mit einem ganz und gar stillosen unteren Lebensraum gleichsetzen werden, was bedeutet, dass der Bunker sich ein klein wenig verteuert. Wir meinen aber, am Urlaub wird auch nicht gespart, obwohl sich dieses alle anderen im Haus so überhaupt nicht erlauben dürften und sollten, da ihre berufliche Unabgesichertheit der anderen laxen Lebensführung nicht sehr angenehm entspricht. Verzeihen Sie, dass ich Sie so ausführlich in diese Misere einführen wollte und musste. Und vielleicht erwähnen Sie nichts von dieser Vorinformation, denn bei diesen Leuten weiß man nie, wohin genaues Denken führt. Weil ich weiß, dass Sie und Ihre fast immer profunden Mitdiskutanten sensitiv kultiviert sind, warne ich Sie in aller Verbundenheit. In der Runde werden Sie drei Rüpel vorfinden, die mit dumpfen Exaltationen gegen uns und eventuell gar gegen Sie nicht sparen. Wir werden Ihre großzügige Einladung gern annehmen und werden uns mit allen drei Parteien um 18 Uhr pünktlich im Studio 9 einfinden. Mit den besten Grüßen, Ihre Hildegard Weiß. Ungeschätzter Herr Dr. Zorge, endlich begreift eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, dass es genug ist mit Ihren tiefen analytischen Bonmots, mit denen Sie eine aufwärtsstrebende Stadt in ein Angstghetto verwandelt haben. Einer gesunden Gesellschaft, die immer noch der Aufklärung verpflichtet ist, ist klar geworden, dass solchen Linksveteranen ein Strich durch die Rechnung gemacht werden muss. Sie haben die Atomangst ohne das deutsche Staatsvolk gemacht. Ich rate Ihnen dringend, ziehen Sie mit Ihrer maroden Schar in die Wüste oder in die Tundra der Sowjetunion und wehklagen Sie dort weiter. Unsere Kernkraftwerke sind die sichersten der Welt. Außerdem ohne Risiko kein Fortschritt. Und dieses Panikgedröhne, diese in Szene gesetzte Menschendämmerung, sollte nur davon ablenken, dass unser Staat von linken Spinnern und importierten abwegigen Weltverbesserungsideologien verdreckt worden ist. Endlich, die Demokratie frisst ihre Spinner. Verachtungsvoll, Dr. Baldur Kroll. Danke.
Thank you. Als Abschluss von dieser Sendung hören wir jetzt noch ein Interview mit Jutta Heinrich. Zuerst ist es darum gegangen, wie man dann überhaupt auf eine Atomkatastrophe noch reagieren kann. Ist so etwas überhaupt literarisch zu verarbeiten?
Eingegangen ist ja eigentlich auch ein Buch darüber, dass es keine angemessenen Reaktionen gibt. Die ganzen Briefe an diese Rundfunkanstalt sind alles in den verschiedensten Schattierungen zwar, von der Feministin bis zum Kalten Krieger, sind alles unangemessene Reaktionen. Und die einzigen, die in einem anderen Ton geschrieben sind, sind von dieser Frau eingesandt, die jetzt als Reaktion angefangen hat zu schreiben.
In diesen Briefen wollte ich eigentlich auch klarlegen, mit welchen denkenden Menschen, falsch denkenden Menschen, wir tagtäglich zusammen sind. Also das wäre zum Beispiel schon eine Aufgabe, in einem Gespräch, wo solche Äußerungen kommen, diesen Mensch zu verbessern. Also das heißt, ihm klarzumachen, was da eigentlich gesprochen wird. Das empfinde ich das Allerwichtigste. Und diese Wahl der Briefe, Hermann Peter Piewit nannte das Buch ein Pathogramm unserer Gesellschaft. Ich denke mir, um schonungslos mit sich etwas Tägliches Neues zu leben, gehört es auch schonungslos hinzusehen und das zu erkennen und nicht zu verfeinern. Denn wenn man verfeinert, ist man unecht schon im Augenblick und braucht stattdessen eine unechte Utopie, finde ich. Also eine Lüge mit der anderen.
Das ist dann auch der Grund, warum eben Satire oder Ironie, Sarkasmus, Makabres angemessen ist für diese Katastrophe. Man könnte sich ja jetzt rein theoretisch überlegen, ja, was für Stilmittel sind denn angemessen für so etwas Ernstes wie die atomare Katastrophe?
Ja, das stimmt. Also ich habe eine interessante Beobachtung gemacht, jetzt gerade in der letzten Woche bei einer großen Lesung. Da hatte ich das ganz richtige Empfinden, dass die Verdrängung bei den meisten Zuhörern und Zuhörerinnen schon so gegriffen hatte, dass sie mich angriffen, wie ich mit einer solchen katastrophalen Situation mir erdreisten kann zu spielen, ja, also sarkastische Briefe zu schreiben. Und es entstand ein sehr fruchtbarer und heftiger Streit. Und zum Schluss habe ich gesagt, ich weiß jetzt ganz genau, warum ich so angegriffen werde, weil die eigene Einsicht der Verdrängung, die stattgefunden hat, wird entschuldigt oder verschoben und damit wird mir nicht mehr erlaubt, damit zu spielen, weil sie ja nicht mal mehr das tun. Also sie spielen nicht mal mehr, sie denken eigentlich gar nicht mehr dran, das ist es. Und ich muss ihre nicht geleistete Verdrängungsarbeit eigentlich leisten. Ich muss übergenau sein. Und eine angemessene Reaktion darauf war für mich nicht mehr da, nachdem ich das andere Buch geschrieben hatte, mit meinem Mörderzeit bin ich allein, ein verzweifelteres Buch, ein aufschreiendes und, sagen wir mal, qualvolleres Buch und auch politischeres Buch, finde ich, ist nicht mehr zu schreiben, also jedenfalls für mich nicht mehr. Und es passierte ja etwas Unglaubliches. 2 Monate, nachdem mein Buch raus war, stand im Spiegel ein ganz großer Artikel nach Tschernobyl, es waren mehrere Seiten, und da war der Bericht, dass Tschernobyl bekannt gegeben worden ist vorher durch einen Leser- oder Leserinnenbrief, also selbstverständlich anonym. Dieser Brief kam zu der größten Moskauer Tageszeitung. Die Moskauer Tageszeitung hat ihn nicht abgedruckt und er wurde dann hin und her gereicht. Und der Brief wurde dann als Titelseite auf einer literarischen Zeitung abgedruckt. Und in diesem Leser- oder Leserinnenbrief waren ganz klar die Mängel aufgeführt. Also es war ersichtlich, dass es eine Person sein muss, die das Atomkraftwerk sehr gut kannte. Und ich fand es schon sehr merkwürdig, also fast ähnlich wie das Rattenexperiment, dass man über tausende von Kilometern spürt, wie eine Katastrophe beginnt. Und so habe ich sie endend beschrieben in Form von Leser- und Leserinnenbriefen.
Kannst du vielleicht noch einmal sagen, warum du von den Horrorszenarien und Katastrophenszenarien nichts hältst?
Ich muss und will und kann nur ganz vorsichtig sein und kann auch wirklich jetzt nur auch von meinem Angstempfinden sprechen. Ich selber würde es niemals wagen und könnte es auch gar nicht, meine allergrößte Furcht, nämlich dass es geschieht, in Form eines literarischen Produktes vorwegzunehmen. Ich finde, dass es derartige Darstellungen inzwischen auch genug gegeben hat. Und wer wirklich Furcht davor hat, hat lange genug Gelegenheit gehabt, sich anzusehen, wie so etwas aussieht. Und meine Abwehr und auch, sagen wir, fast eine Art von Panik darin, mit mir selber schon die Grenze zu überschreiten. Allein, dass ich es schon denken zulasse. Wenn ich mich hinsetzen würde und mir das Ende ausmalte, weil ich es ja beschreiben muss oder will, da würde ich mit mir eine solche Grenzüberschreitung vollziehen, mit der ich überhaupt nicht mehr ins Lot kommen könnte. Ich könnte die Grenze nicht einreißen. Ich finde eben diese Literatur der Möglichkeit insofern gefährlich, als jede ausgespielte Möglichkeit, das Gedachte wird demnächst zu denken sein. Davor fürchte ich mich. Deswegen würde ich es nicht tun. Das ist albern moralisch, aber...
Es ist auch schon das Akzeptieren der Katastrophe und das Gewöhnen daran. Und
eben, ja, das finde ich eben auch. Es ist wie ein... Ich habe ja den Satz drin, sich... einspielen können, auf die lebend auf das Sterben richtig einspielen können, lebend auf das Sterben einspielen können. Das habe ich in dem ersten Buch schon geschrieben. Also auch da, ich hätte niemals eine einzige Szene, auch in diesem Buch, auch in meinem größten Schmerz, dieser Art beschrieben. Ich gönne es niemanden und ich gönne es uns allen nicht und auch mir nicht mal in der Beschreibung. Und ich glaube natürlich auch, wir haben schon allergrößte Schwierigkeiten, den nächsten Tag zu beschreiben. Es sind solche Einwirkungen von außen auf die täglichen Abläufe und auf die Verschiebungen von Gegebenheiten, dass es das Schreiben heute ja schon wirklich das Allerschwerste überhaupt ist.
Ich habe noch mal eine Frage zu dem Stilmittel Ironie. Es gibt ja, wie auch schon gesagt worden ist, nur sehr wenige Frauen, die schreibende Frauen, die davon überhaupt Gebrauch machen. Hast du eine Ahnung, woran das liegt?
Ich bin davon überzeugt, dass Ironie, und das glaube ich hat Thomas Mann sehr gut belegt und ist auch mehrmals beschrieben worden, dass Ironie ein Zustand zur Welt ist, der letztlich, also diese Person gehört ganz zu der Welt, diese Person kann die Welt betrachten, beschauen, will sie verändert haben, aber weiß um die Wirkungslosigkeit. Und ein Mittel ist dann die Ironie. Die Ironie setzt aber, und auch der Humor, das ist dann eine der fehlenden Mittel, die Frauen wenig einsetzen oder kaum besitzen. Das bedeutet, dass du dich als ein Teil der Welt verstehst. Es ist eine Art der Souveränität. Du kannst auch mit der Welt spielerisch umgehen. Du kannst humorvoll sein und du kannst sie ironisieren und du kannst auch sarkastisch sein. Und diese Überhebung oder dieses überhebliche Glück scheine ich zu haben. Also auch mit Humor. Ich habe auch viele Sachen geschrieben, die äußerst humorvoll sind. Bissig humorvoll. Immer schiele ich neidisch doch auch auf viele amerikanische Schriftsteller und auch Schriftstellerinnen, die das sehr viel besser beherrschen als wir, die bundesrepublikanischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen sind meistens blutig ernst. Und dem möchte ich doch ein bisschen entgehen. Auch ohne, dass die Zeiten besser werden, will ich es versuchen.
Aber das, was du gesagt hast, würde dann darauf hindeuten, dass wir Frauen uns erst noch ein Stück Welt oder Leben für uns auch erobern müssten, damit wir mehr Ironie anwenden können.
Ja, das glaube ich. Also das ist wohl die Voraussetzung. Weltaneignung ist ja eigentlich keine Tat, denn die Welt kann man sich nicht ins Haus holen und die Welt kann man sich nicht wirklich aneignen. Aber man kann das Empfinden der Aneignung besitzen. Und das empfinde ich etwas ganz Wichtiges. Und auch diesen Teil beherrschen bitte sehr. Eine einzelne Frau kann diese Weltsicht, diesen Zustand zu ihrer Welt auch beherrschen. Das mag eine Voraussetzung sein. Wobei wir bei der Machtfrage sind. Die leidige.
Ich habe noch eine Interpretationsfrage zu eingegangen. Wie ich das gelesen habe, ist mir ganz stark aufgefallen, die Kaputtheit der Beziehungen, wie die Katastrophe eigentlich nicht beschrieben wird als das physische Kaputtgehen von irgendwelchen Pflanzen oder irgendwelchem Leben, sondern das psychische Kaputtgehen von all dem, was vorher noch vielleicht als Zivilisationslack oder Humanitätslack oder so da war. Und das ist jetzt alles weg. Und es zeigt sich einfach die nackte Grausamkeit in den menschlichen Beziehungen. Und ich habe mich gefragt, ob du damit auch zeigen wolltest, dass eben diese Beziehungen, wie sie ja eigentlich auch ohne die Katastrophe sind, sie treten nur zutage durch die Katastrophe, dass diese Beziehungen die Katastrophe schon in sich tragen.
Ja. Du kommst jetzt auf eine Frage zurück, die ich vergessen hatte, mir selber zu stellen. Ich bin schon der unverschämten Meinung, dass die meisten Teile der Bevölkerung der kleinere Teil der Katastrophe sind. Also der große Irrsinn wird gehalten durch den kleinen Irrsinn. Und das war selbstverständlich auch mein Anliegen. Wenn ich die Bundesrepublik betrachte, dann schaudert es mich. Und wenn ich das Gros, das Durchschnittsleben der bundesrepublikanischen Menschen betrachte, dann stelle ich eine derartige Lebensunfähigkeit, eine solche Gier nach Besitz, nach Habsucht, nach Urlaub, nach Hass auf die Arbeit, aber dann verzweifelt sein, wenn keine da ist. Nur, ich bin nur von kaputten Beziehungen umgeben, aber auch von gar keinen Erkenntnissen, wie oder was man überhaupt besser machen könnte. Und alles heißen Sie letztlich irgendwie gut. Und wenn Sie politisch reden, dann reden Sie so verstümmelt, wie ich das in meinen Briefen versucht habe zu beschreiben. Ich bin der Meinung, dass das, was uns umstellt, nicht möglich wäre, wenn alle Menschen oder ein Großteil der Menschen anders wäre. Und insofern ist es eine Anklage auch.
Und du nimmst da ja auch bezeichnenderweise die Frauen nicht aus. Es gibt zwar Geschichten, wo Frauen tendenziell anders reagieren, wo sie weniger als die Männer verdrängen können, aber es gibt auch den ganz bösen Brief der vier Powerfrauen, die Frauenpower beschwören und so tun, als ob ihnen die männliche Katastrophe nichts anhaben könnte. Und also ich habe das auch ironisch gelesen.
Das ist auch ironisch, ja. Also die, gerade in diesem Brief, da habe ich fast Sätze wiedergegeben, die ich ununterbrochen gehört habe, nachdem ich aus dem ersten Buch gelesen habe und als die Frauen, wie man so schön sagt, betroffen waren, haben sie sofort dagegen gepowert, fast mit denselben Worten. Und ich habe eine richtige Wut entwickelt, weil ich nämlich denke, dieses alternative Eiland, wenn es dazu verführt, einfach zu sagen, wir bauen uns unsere Welt, das geht leider nicht, in dieser kaputten Welt geht das nicht. Ja. Und die wollte ich natürlich auch damit hochnehmen, wie ich die anderen, die normalen Bürger auch hochnehme. Es geht ja durch alle Klassen und Schichten, nicht? Es ist ja ganz gleichmäßig verteilt. Ich habe mich auch bemüht, denn es ist gleichmäßig verteilt in der Gesellschaft. Die Männer sind brutaler und ihre Kaputtheit geht sehr viel mehr in die Gewaltrichtung hin, sehr viel stärker. Und Frauen verdrängen, das haben sie ja nun ihr ganzes Leben lang gelernt, aber auch die Verdrängung gebiert gedankliche Ungeheuer. Und das wollte ich in diesem Brief auch ausdrücken. Also ich wollte generell ein Spiegelbild dieser Gesellschaft, also ein Pathogramm der bundesrepublikanischen Gesellschaft beschreiben, wobei ich glaube, dass es hier nicht so generell so anders ist.
Mich interessiert noch die Frage der Utopie, auch der weiblichen Utopie. Es ist mir aufgefallen, dass du, wie auch Christina Thürm-Rohr, die Utopie und die ganze Blochsche Theorie, die dahinter steht, ablehnst. Dass du auch das als Männergedanken gut entlarvst.
Ich habe ja, ich glaube 1982, eine Rede geschrieben, da steht das schon drin. Also dieser Gedanke, dass die Utopie eine gewaltsame Okkupation darstellt auf den nächsten Augenblick, der damit nicht eigentlich gelebt wird, ist eigentlich eine, sagen wir mal, eine These, die sich durch mein Leben ergeben hat. Aber nicht ich, ist bei mir nicht, dass ich mich jetzt gegen Bloch richte oder so. Es ist ja von mir kein philosophischer Standort, den ich jetzt nun wissenschaftlich oder philosophisch belegen will, sondern es ist Ausdruck meines Lebens und auch in all meinen Schriften erscheint es. Alles, was ich geschrieben habe, steht eigentlich auch drin.
Aber damit stehst du eigentlich in einem recht großen Gegensatz zu großen Teilen der Literatur, die im Umfeld der Frauenbewegung produziert worden ist und auch zu vielen Absichtserklärungen von Feministinnen, wo die Utopie immer wieder auch gerade in der Beschäftigung mit Literatur eine sehr große Rolle gespielt hat. Die Frage nach der Utopie, die Suche nach der Utopie.
Ich glaube schon, das ist eine Suche immerfort geben muss. Aber das ist eben doch die Suche, die im Täglichen liegt. Und ich glaube, dass die Suche allein sich dadurch ausdehnt, indem Frauen begreifen, dass das Leben ein Alles ist und nicht nur Ausdruck der Bescheidung, in die Frauen sich hineingezwungen worden sind, aber auch natürlich hinein haben zwingen lassen. Also das Nehmen der ganzen Welt und keine Trennungen zu machen, ein Teil des Gesamten. Und wenn man sich als ein Teil des Gesamten versteht bereits, erübrigt sich meines Erachtens die Frage nach der Utopie, denn ohne dies, denn die linke Utopie, die hat sich ja als null und nichtig erwiesen, das ist ja, die hat nun restlos ja abgedankt. Und christliche andere Utopien haben eigentlich auch ausgedient. Es kann nur noch die Utopie, wenn man sie denn so nennen will, der geliebte Augenblick. Nichts anderes eigentlich.
Das Buch «Eingegangen» von Jutta Heinrich, das ihr in dieser Sendung Ausschnitte daraus gehört habt, ist 1987 im Orlando Frauenverlag zu Berlin-West erschienen. Es kostet 16,80 Franken. «Mit meinem Mörder Zeit bin ich allein», ebenfalls von Jutta Heinrich, ist 1987 als Fischertaschenbuch in der zweiten Auflage erschienen. Jutta Heinrich hat ihre Texte selber gelesen. Die Musik ist von Lindsay Cooper. Alle Stücke sind von der Platte «Music for Other Occasions». Ihr habt die folgenden Stücke gehört. «Torn Away», «Elegy», «Plate Dance» und zuletzt «Julia and Credits». Die Sendung zusammengestellt hat Claudia.